Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: In Gaza nimmt die Hamas über 100 Fatah-Anhänger fest. In der Westbank regiert diese mit Festnahmen bei Hamas. In Indien werden nach einer Reihe von Bombenanschlägen die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Im Nordirak greift die türkische Luftwaffe vermutete Stellungen des kurdischen Widerstandes an. In Asien ist die Rede von einem beginnenden Inflationsschub. Unser Gesprächspartner meint zu Unrecht. Es warteten ganz andere Probleme. Die Schweiz leidet unter einem zu starken Franken. Wie viel zu stark? Das kann die Nationalbank in ihrer Bilanz feststellen oder Sie beim Fastfood-Kauen. Über Grindelwald steht ein leeres Haus. Es ist voll von Geschichte, Seilbahngeschichte. Und die Schlagzeile vom Sport: Der Spanier Carlos Sastre gewinnt die Tour de France. Wir fragen, ist diesmal auch klar, wie? Echo der Zeit am Mikrofon Kaspar Selgo mit den Nachrichten Thomas Kropf.
Nach einem Bombenanschlag gestern im Gazastreifen flammt der Konflikt zwischen den Palästinensern wieder auf. Die Hamas-Gruppierung, die den Gazastreifen beherrscht, beschuldigte die andere große Gruppierung, die Fatah, die im besetzten Westjordanland den Ton angibt, hinter dem Anschlag zu stehen. Die Fatah ihrerseits will diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen. Und beide Gruppierungen gehen nun gegeneinander vor. Einzelheiten von Irene Meyer.
Nichts sei ihnen so wichtig wie die palästinensische Versöhnung, sagen Hamas-Führer im Gazastreifen und betont die Fatah-Spitze im besetzten Westjordanland seit Wochen. Nach dem schweren Bombenanschlag am Strand von Gaza, bei dem 5 ranghohe Hamas-Mitglieder und ein Kind getötet wurden, deutet jedoch alles auf eine neue Eskalation im palästinensischen Bruderkonflikt hin. Wer den Anschlag gestern verübt hat, ist nicht geklärt, doch die Hamas beschuldigte umgehend die Fatah von Präsident Abbas und startete Razzien im Gazastreifen. Nach Berichten des palästinensischen Menschenrechtszentrums wurden mindestens 160 Menschen festgenommen und ins Zentralgefängnis von Gaza gebracht. Über 40 Einrichtungen der Fatah wurden durchsucht und geschlossen. Die Fatah weist jede Verwicklung in den Anschlag zurück und hat heute nun im besetzten Westjordanland zum Gegenschlag ausgeholt. In Hebron, Tulkarem und Qalqilya nahm sie Dutzende ranghoher Hamas-Mitglieder fest. Unter den Festgenommenen seien auch Journalisten, sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland, heißt es. Zusätzlich hat die israelische Armee in Hebron ein Hamas-Mitglied getötet. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas beschränkt sich auf den Gazastreifen.
Die indische Regierung hat nach den schweren Anschlägen in der westindischen Stadt Ahmedabad das Land in Alarmbereitschaft versetzt. In allen größeren Städten wurden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Mit Flugblättern und über Lautsprecher wurde vor verdächtigen Gegenständen gewarnt. Bei der Serie von Bombenexplosionen gestern in Ahmedabad kamen mindestens 45 Menschen ums Leben. Zu den Anschlägen bekannte sich eine bisher wenig bekannte muslimische Gruppe. Die Stadt Ahmedabad war bereits vor 6 Jahren in den Schlagzeilen. Damals war es zu schweren Unruhen zwischen Hindus und der muslimischen Minderheit gekommen, bei denen etwa 1000 Menschen getötet wurden. Die türkische Luftwaffe hat in der Nacht wieder Stellungen von Rebellen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei, der PKK, in Nordirak angegriffen. Es seien 12 Ziele in den Bergen von Kandil beschossen worden, teilte die türkische Armee mit. Sie vermutet in der Region das Hauptquartier der PKK-Rebellen. Bereits in der Nacht auf Donnerstag waren mehrere PKK-Stellungen in Nordirak beschossen worden. In Kambodscha ist ein neues Parlament gewählt worden. 8 Millionen Bürgerinnen und Bürger waren zum Urnengang aufgerufen. Ausländische Beobachter begleiteten ihn. Die regierende Volkspartei mit Regierungschef Hun Sen an der Spitze erklärte sich nach der Erschließung der Wahllokale zur Siegerin. Einzelheiten zum Ergebnis liegen allerdings noch nicht vor. Umfragen weisen aber auf einen deutlichen Erfolg der Volkspartei hin. Die Polizei und auch die Wahlkommission verzeichneten keine gewaltsamen Störungen der Wahl. Die Opposition sprach jedoch von Unregelmäßigkeiten und kündigte eine Beschwerde an. In der Schweiz gäbe es keine neue Fischenaffäre. Das erklärte Urs von Däniken, der Chef des Inlandnachrichtendienstes, im Sonntagsblick. Der Inlandnachrichtendienst habe seine Arbeit nur deshalb ausgeweitet, weil sich im Bereich Terrorismus die Bedrohungslage verändert habe. Vor rund einem Monat war bekannt geworden, dass unter anderem 6 linksgrüne Basler Parlamentarier vom Inlandnachrichtendienst registriert worden waren. Außerdem hat sich die Zahl der Registrierungen in der Schweiz seit 2004 fast verdoppelt. Von Däniken sagte dazu, wegen Sachverhalten, die nicht gewaltextremistisch oder terroristisch seien, werde niemand registriert. Man halte sich an das Gesetz, so von Däniken. Er wolle aber den Schutz der Schweizer Bevölkerung verbessern. Das heutige Abwehrdispositiv entspreche nicht mehr der Bedrohungslage, auch wenn die Schweiz nicht direkt im Visier von Terroristen sei. In der Ukraine und im Norden Rumäniens hat es nach tagelangem Regen schwere Überschwemmungen gegeben. Insgesamt sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Der Fluss Dniester trat über die Ufer und überschwemmte mehr als 20.000 Häuser. Tausende von Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Regierung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew spricht von der größten Hochwasserkatastrophe seit 100 Jahren. Es habe Schäden von mehr als 100 Millionen Euro gegeben. Auf der griechischen Insel Rhodos hat die Feuerwehr den großen Waldbrand eingedämmt. Mehr als 700 Feuerwehrleute waren im Einsatz und versuchten, die Flammen mit Meerwasser unter Kontrolle zu bringen. Hunderte von freiwilligen Helfern gingen außerdem in die bereits verbrannten Waldteile und löschten dort die letzten Brandherde. Unterdessen wurde auf Rhodos ein 61-jähriger Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung verurteilt. Er hatte Anfang Woche versucht, in seinem Acker Unterholz zu verbrennen und so den Großbrand ausgelöst. Der Mann muss nun 4 Jahre ins Gefängnis und 15.000 Euro Buße bezahlen. In Kairo ist der ägyptische Filmregisseur Youssef Shahin im Alter von 82 Jahren gestorben. Seinen ersten Erfolg feierte Shahin 1955 mit dem Film «Tödliche Rache» mit Omar Sharif. Internationalen Ruhm erlangte Shahin 1985 mit «Adieu Bonaparte». 1997 wurde er in Cannes für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Shahin kritisierte in seinen Werken unter anderem die US-Außenpolitik im Nahen Osten, den islamischen Fundamentalismus, aber auch die ägyptische Regierung. Und nun zum sportlichen Geschehen. Vor wenigen Minuten ging in Paris die Tour de France zu Ende. Juliette Leuthold berichtet.
Und der Sieger des Rennens 2008 heißt Carlos Sastre. Der Spanier hat die bedeutendste Radrundfahrt der Welt gewonnen vor dem Australier Cadel Evans und dem Österreicher Bernhard Kohl. Die heutige Schlussetappe von Étampes nach Paris gewann der Belgier Gerd Stegmans. Zum Fußball. Da fanden heute 2 Spiele der 3. Super League-Runde statt. Aarau schlug den FC Zürich 2:1 und bleibt damit an der Spitze der Tabelle. Das Spiel zwischen Ibe und Vaduz endete 0:0 unentschieden. 2 Partien wurden bereits gestern ausgetragen, da schlug Basel Bellinzona 2:0 und Xamax gewann gegen Luzern mit 1:0. Die Brasilianer Harley Pedro haben das Beachvolleyball-Grand-Slam-Turnier in Gstaad gewonnen. Im Final bezwangen sie die Holländer Numador Schoel in 3 Sätzen. Und der Sieger des Brünig-Schwinget heißt Martin Graf. Dem Schweizer reichte ein gestellter Schlussgang gegen Philipp Leimbacher.
Juliette Leuthold. Und wir bleiben noch kurz beim Sport. In Peking ist das Olympische Dorf eröffnet worden, 12 Tage vor Beginn der Olympiade. Der schwer bewachte Gebäudekomplex beherbergt während der 3-wöchigen Spiele 16.000 Athletinnen und Athleten sowie zahlreiche Betreuer. Als erste zogen Mitglieder der chinesischen Mannschaft ins Olympische Dorf ein. Das Wetter bis morgen Abend. Im Osten und Süden hat es morgen früh viele Wolken und lokal kann etwas Regen fallen. Dann wird es, wie in den übrigen Regionen, zunächst sonnig. Am Nachmittag und Abend gibt es überall wieder mehr Wolken und gebietsweise gehen Gewitter nieder, besonders in den Bergen. Es ist schwül bei Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad. Am Dienstag scheint oft die Sonne, am Nachmittag und Abend entladen sich erneut einige Gewitter. Die Temperaturen dann erreichen 28 bis 30 Grad.
Blutbad im Namen Allahs. Hintergrund zu den Anschlägen in Ahmedabad, wo 45 Menschen umgebracht werden. Kontrollen im Namen der Fairness. Die Fahrer der Tour wurden heuer besser überwacht. Wurden sie genügend überwacht? Die große Inflationsangst in der Asiaten. Eigentlich unbegründet, beruhigt Experte Heiner Flassbeck. Keine Inflation, aber Rezession. Die großen Unterschiede zwischen Währungen. Einfach messbar, und zwar essbar. Weißbrot und Hackfleisch als Indikator. Und das spezielle Bergkino. Seit 100 Jahren gibt es Seilbahnen, die wunderbare Einrichtung, in der das imposante Bild stehen bleibt und der Zuschauer bewegt wird. Im doppelten Sinne. Echo der Zeit. Mindestens 16 Explosionen gestern, alle in der Stadt Ahmedabad. 45 Tote, Hunderte verletzt. Ahmedabad ist das wirtschaftliche Zentrum des indischen Bundesstaates Gujarat. Und dort in Gujarat ist es in vergangener Zeit schon mehrfach zu Gewaltausbrüchen zwischen Hindus und Moslems gekommen. Eine Gruppe namens Indian Mujahideen, indische Freiheitskämpfer, will für die gestrige Explosionsserie verantwortlich sein. Ich fragte den früheren NZZ-Korrespondenten Bernhard Imhasli in Bombay, wer die Leute hinter diesem Namen seien.
Man geht davon aus, dass es eine Gruppe ist, die schon in der Vergangenheit aktiv geworden ist. Und gestern in einem E-Mail verlangen diese Indian Mujahideen auch, dass solche Aktivisten, die verhaftet worden sind, wieder freigelassen werden.
Das Hauptanliegen dieser Gruppe ist also ein politisches, respektive ganz konkret die Freilassung von Leuten. Sie sehen nicht das Motiv dahinter, die Volksgruppen gegeneinander aufzuhetzen.
Doch. Ich meine, das ist nur eine der vielen Forderungen. Und das erste Motiv explizit ist Rache für Übergriffe wie eben den Pogromen an Muslimen von Gujarat im Jahr 2002. Die Freilassungsforderung ist nur eine der vielen relativ konfusen Forderungen, die in diesem E-Mail gemacht worden sind.
Nun geht man aufgrund der Technologie, die da angewendet worden ist, sehr einfach und der Orte, wo die Anschläge stattfanden, davon aus, dass das nicht eine hochentwickelte Technologie war, die da zur Anwendung gekommen ist.
Ja, man ist fast versucht zu sagen, es ist der Terror des armen Mannes. Es scheint eine Strategie zu sein, die es lokalen Gruppen überlässt mit sehr einfachen Mitteln, also Schwefelsäure und Ammoniak und Dünger, das wird sogar erwähnt, Nagellackentferner, mit einfachen Mitteln tödliche Wirkung zu erreichen.
Gehen Sie davon aus, dass es international vernetzte Gruppen sind, die da am Werk sind?
Es ist schwierig zu sagen, wie vernetzt sie sind. Wahrscheinlich sind das lokale Gruppen, die zwar national vernetzt sind, aber nicht unbedingt international. Und das entspricht ja eigentlich auch der Strategie der Qaida, denn je dezentralisierter die Urheberschaft ist und die Lokalitäten sind, desto schwieriger ist es, das internationale Netzwerk eben bloßzulegen.
Wovon gehen Sie aus? Wie viel Rückhalt haben solche radikalen muslimischen Gruppierungen in der muslimischen Bevölkerung?
Sehr wenig Rückhalt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Indien das zweitgrößte muslimische Land der Welt ist und eine lange Geschichte von religionspolitischen Auseinandersetzungen hinter sich hat und die Muslime in Indien zu den ärmsten Bevölkerungsgruppen gehören. In der breiten muslimischen Bevölkerung haben die überhaupt keinen Rückhalt. Auch deshalb nicht, weil auch sie selber Zielscheiben geworden sind von solchen Terroranschlägen, mit dem Argument eben, dass sie Liebedienerei betrieben mit dem Gegner, nämlich den Hindus.
Politiker beschwichten jetzt, sie fordern Besonnenheit. Es kam, wie gesagt, in der Vergangenheit in diesem Bundesstaat schon zu schweren Ausschreitungen zwischen Hindus und Moslems. Was erwarten Sie jetzt?
Die Politiker sind sehr vorsichtig. Sie konzentrieren sich auf die Verurteilung des Terrorismus. Sie sagen also nicht, dass die Muslime als Volksgruppe, als religiöse Gruppe dafür verantwortlich sind, sondern das sind einzelne Gruppen, die Unsicherheit in die Bevölkerung bringen wollen. Und deshalb glaube ich nicht, dass es jetzt zu religiösen Unruhen kommen wird.
Bernhard Imhasli. La Grande Boucle ist absolviert. Carlos Sastre heißt der Sieger der Tour de France. Und man fragt sich, wie all die letzten Jahre, war er sauber? Wer war sauber? Wer hat nachgeholfen auf all den schier endlosen Etappen, auf den steilen Rampen, den langen Zeitfahren? Dieses Mal wurde viel schärfer kontrolliert als früher, sagen die Veranstalter. Die Tour sei sauberer jetzt. Was sagt unsere Sportredaktion? Barbara Colpi.
In den Pyrenäen sorgte ein Fahrer für besonderes Spektakel. Der Italiener Riccardo Ricco ließ die Konkurrenz förmlich stehen. Drei Tage später kam aus, er war gedopt. Zuvor hatte es schon zwei Spanier erwischt. Die Tour de France war wieder da, wo sie letztes Jahr aufgehört hatte. Tief im Dopingsumpf. Sauber war die Tour auch dieses Jahr nicht. Und doch, erstmals war die unabhängige französische Anti-Doping-Agentur für die Kontrollen zuständig. Und sie kontrollierte scharf und gezielt. Nicht nur der Etappensieger und zufällig ausgeloste Fahrer wurden zur Kontrolle gebeten, sondern die Fahnder entschieden, wer kontrolliert wird. Manche Fahrer traf es ein Dutzend Mal. Kontrolliert wurde, wer auffiel. Und auffallen konnte man mit verdächtigen Werten, die Dopingfahnder hatten ein genaues Blut- und Hormonprofil der Fahrer angelegt, auffallen konnte man aber auch mit einem unglaublichen sportlichen Exploit. Die Dopingfahnder verfolgten jede Etappe aus dem Helikopter. Die Fahnder waren auf dem allerneuesten Stand der Forschung. Bei den drei überführten Fahrern wurde das Blutdopingmittel EPO, der sogenannten dritten Generation, CERA, nachgewiesen. Dieses CERA ist noch nicht lange auf dem Markt und die Fahrer rechneten nicht damit, dass ein Nachweis schon möglich ist. Dieser Erfolg der Dopingfahnder erlitt allerdings einen kleinen Dämpfer, da Leonardo Piepoli zugab, dasselbe gemacht zu haben wie sein Teamkollege Rico. Von Piepoli liegt aber bis heute kein positiver Dopingbefund vor. Trotzdem fuhr er wie das gesamte Team Saunier-Duval nicht mehr weiter. Am Ende der Tour kann man sagen, auch wenn es keine saubere Tour war, die meisten Fahrer haben gemerkt, dass es viel schwieriger geworden ist, sich zu dopen. Das Kontrollsystem ist besser. Ein Indiz dafür könnte auch sein, dass kein Fahrer die Tour dominiert hatte, was zur Folge hatte, dass der Kampf um den Gesamtsieg so spannend war wie seit Jahren nicht mehr. Doch Radsport bleibt ein Ausdauersport und die Versuchung, mit immer neuen Mitteln nachzuhelfen, wird wohl kaum aus der Welt zu schaffen sein.
Sportredaktorin Barbara Kolpi. In Peking tagte das Politbüro, Thema Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in China. In Shanghai treffen sich morgen die Notenbankpräsidenten Asiens, Thema Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung in Asien insgesamt. Insbesondere geht es um die Inflation. In vielen asiatischen Ländern steigen die Preise schnell, in gewissen Bereichen sehr schnell. Der Präsident der philippinischen Nationalbank spricht davon, man stehe vor einem Inflationserdbeben und das Epizentrum dieses Bebens werde in Asien liegen. Heiner Flassbeck beobachtet die weltwirtschaftlichen Verhältnisse als Leiter der Abteilung Globalisierung und Entwicklung bei der UNCTAD in Genf, der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung. Kommt es in Asien zum Erdbeben?
Nun, es gibt schon eine gewisse Gefahr einer inflationären Beschleunigung in Asien, weil die Länder natürlich über viele Jahre sehr hohe Wachstumsraten haben und deswegen eine gewisse Überhitzung der Volkswirtschaften vorliegt. Allerdings das entscheidende Merkmal einer Inflation, nämlich einer wirklichen Inflation, das Überspringen von solchen einmaligen Preissteigerungen auf Lohnentwicklung, kann man in den Daten jedenfalls bis jetzt noch nicht feststellen.
Sie sagen, es braucht ja nicht nur die Preise, die steigen, sondern die Löhne müssen dann mitsteigen und es muss eine Spirale entstehen. Aber wenn man liest, dass in Vietnam eine 25-prozentige Preissteigerung da ist, dass in Indien sehr, sehr hohe zweistellige Preissteigerungen da sind, ist nicht die Gefahr sehr groß, dass eben die Spirale ins Drehen kommt?
Das sind genau die beiden Länder, wo die Gefahr in der Tat am größten ist, die Sie jetzt genannt haben, Vietnam und Indien. Dort besteht die Gefahr, dass die Länder die Fehler wiederholen, die wir bei der ersten und zweiten Ölpreisexplosion gemacht haben, nämlich nicht zu sehen, dass diese Preissteigerungen schon Ergebnis einer Umverteilung sind, sodass man das nicht noch einmal umverteilen kann und dann die Arbeitnehmer versuchen, sozusagen sich freizustellen und durch hohe Löhne diese Preissteigerung zu kompensieren. Das kann nicht gut gehen, das wird dann zu einer Überwälzung wieder führen und dann früher oder später wird die Notenbank mit extrem restriktiven Maßnahmen dagegenhalten und das bedeutet dann in der Regel auch in einem sehr stark wachsenden Land eine Rezession.
Das Thema Rezession ist eine reale Gefahr nach wie vor.
Ja, es ist in der ganzen Welt gibt es eine große Rezessionsgefahr und nach unseren Berechnungen war eigentlich Asien die Region, die am wenigsten betroffen war von diesem amerikanischen Schock und vielen anderen kleineren Schocks, Hauspreisschocks, die es alle in dieser Welt gegeben hat. Und insofern war eigentlich die Erwartung der meisten Prognostiker, dass Asien sozusagen durchziehen wird und nochmal die Lokomotive der Weltwirtschaft spielen wird, würde sich, sagt es jetzt bewusst im Konjunktiv, die Inflationsgefahr in Asien stärker verbreiten, was ich im Moment nicht sehe, würden dann die Notenbank dort allgemein sehr stark dagegenhalten mit hohen Zinsen, dann wäre für die Weltwirtschaft wirklich ein ganz großes Krisenszenario zu schreiben.
Wenn man das alles zusammennimmt, was ist das große Problem im Moment für die Weltwirtschaft? Ist es die Bankenkrise? Sind es die hohen Lebensmittelpreise und die damit verbundenen sozialen Konsequenzen? Sind es die Energiepreise? Ist es die Inflation? Worauf schauen Sie am meisten im Moment?
Nun, das größte, tiefer liegende Problem sicherlich die Krise, die von den USA kam, was Hypothekenkrise der USA genannt wird. Also eine Krise, die darin besteht, dass Hauspreisübersteigerungen sich zurückbilden müssen. Das betrifft immerhin einige sehr große Länder dieser Welt. Die USA natürlich, es betrifft Spanien, betrifft Großbritannien und einige kleinere. Und das ist sicherlich eine Krise, die nur real ausgestanden werden kann, die also wieder durch Vermögensverluste sozusagen sich normalisieren und auffangen kann. Dann darüber hinaus, diese Preissteigerungen, die wir haben, werden sich in meinen Augen wieder beruhigen. Wir sehen schon in den letzten Tagen, hat es Beruhigung gegeben an den Ölmärkten. Da ist vieles spekulativ auch übertrieben, was man nicht vergessen sollte. Und mit einer insgesamt sich deutlich abschwächenden Weltkonjunktur, wir sehen ja auch in Europa überall die Zeichen, in Deutschland gab es diese Woche sehr schlechte Daten, in einer solch abschwächenden Weltkonjunktur wird dann die Inflationsgefahr sich deutlich verringern. Und man kann eben hoffen nur, dass die eigentliche Lohnpreisspirale in möglichst wenig Ländern in Gang kommt, sodass wir möglichst wenig echte, scharfe Restriktionen von Seiten der Notenbanken sehen.
Einer Flassbeck. Falls Ihnen das jetzt etwas komplex vorkam, wie wäre es mit einem Wirtschaftsindikator, den man essen kann? Der Wert des Frankens, und um den geht es jetzt, der Wert des Frankens steigt immer weiter. Das merkt beispielsweise die Nationalbank in ihrer Bilanz. Sie musste eben 3,3 Milliarden Währungsverluste melden. Das kann man aber auch billiger feststellen. Man reist in der Gegend herum und isst Hamburger. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr begann seine weltweite Forschungsreise hier in der Gegend.
McDonald's Bahnhof Bern. Ich bestelle 495 Kilokalorien attraktiv verpackt in einem Big Mac, dem Paradeprodukt der Fastfood-Kette. Preis Schweizer Franken 6,50 oder in der amerikanischen Allerweltswährung 6,36 Dollar. In Händen halte ich nun Brot mit Sesam, etwas Rindfleisch, ein Blatt Salat, Käse, Zwiebeln und Essiggurken. Ökonomen nennen das ein homogenes Gut. Homogen, weil ich hier in Bern in den Zug steigen könnte und Stunden später, sagen wir, in Hamburg wieder aussteigen und den exakt gleichen Big Mac kaufen könnte. Der einzige Unterschied, ja, ich müsste natürlich in Euro bezahlen, 3,37 Euro oder eben in der Allerweltswährung 5,34 Dollar. Aber 16% weniger als in der Schweiz. Aber Achtung, nicht McDonald's zieht mich da über den Ladentisch. Nein, dieser Preisunterschied widerspiegelt den Wert des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro oder eben anderen Währungen. Das ist der Big Mac-Index der britischen Wirtschaftszeitung The Economist. Der Index umfasst 140 Länder, in denen homogene Big Macs verkauft werden. Verglichen wird, wie viel mehr oder weniger das eingeklemmte Stück Rindfleisch rund um den Erdball kostet. So können wir ablesen, wie stark der Schweizer Franken ist. So stark, dass er unter den Top 3 ist, hinter Norwegen und Schweden. Top heißt in der Burgerökonomie, dass der Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar um 78 Prozentpunkte überbewertet ist. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung von 25 Prozentpunkten. In der Theorie müsste ein Big Mac auf lange Sicht aber eigentlich überall gleich teuer sein, zieht man die unterschiedlichen Produktionspreise ab. Kaufkraftgleichgewicht nennen das die Ökonomen. Der globale Preisvergleich unter Big Macs erlaubt hungrigen Weltreisenden aber noch weitere Erkenntnisse. Weil der Franken in den letzten Monaten noch stärker geworden ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend umkehrt. Die Frage ist nur wann. Sinkt die Bewertung des Schweizer Frankens und steigt der Dollar, dann reisen Schweizer nicht mehr so günstig ins Mutterland des Big Mac. Im Gegenzug darf die Nationalbank beim Devisenhandel dann wieder mit schwärzeren Zahlen rechnen. Münzen haben auch in der Schweiz bekanntlich zwei Seiten.
Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr über den sogenannten Big Mac-Index. In den zerklüfteten Felsen des Wetterhorns bei Grindelwald auf 1700 Metern über Meer steht ein leeres Haus. Ein Haus, das Geschichte gemacht, Geschichte erlebt hat, Technikgeschichte und Tourismusgeschichte. Es ist die Bergstation der ersten Schweizer Luftseilbahn. Vor genau 100 Jahren beförderte sie die ersten Passagiere ins Berner Hochgebirge. Die Bahn war nur 6 Jahre in Betrieb, doch andere folgten und veränderten die Schweizer Bergwelt. Und nicht nur die. Dominik Meyer.
Auf die Berge hinauffahren konnte man schon länger. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts führten Schienen auf die Rigi oder den Bürgenstock. Doch die erste Luftseilbahn am Wetterhorn steigerte das Erlebnis. Schweben über steilste Hänge hinweg. Ein anfängliches Gruseln hätten die Passagiere verspürt, schrieb 1908 die Lokalzeitung Echo von Grindelwald. Beim majestätischen Blick aus der Seilbahnkabine sei das Gruseln aber der Begeisterung gewichen. Luftseilbahnfahren sei ein neues Erleben gewesen, sagte Luzerner Verkehrshistoriker Kilian Elsasser.
Es war eine Art Kino, bei dem sich der Besucher bewegte und die Leinwand stillstand mit spektakulärer Natur.
Die Wetterhornbahn gehörte weltweit zu den ersten drei Luftseilbahnen, typisch für die Schweiz, die damals in der Belle Époque den Ton angab im europäischen Tourismus.
Da war die Schweiz führend mit der Erschließung der Alpen, mit Hotelbauten, mit Dampfschiffen, mit eben diesen Bergbahnen. Aber dieser wirtschaftliche Boom basierte auf der Präsenz von ausländischen Touristen, die vor 1880 vor allem aus England kamen und dann also um die Jahrhundertwende vor allem aus dem Deutschen Kaiserreich.
Die schöne Schweizer Tourismusepoche endete mit dem Ersten Weltkrieg, als die ausländischen Gäste ausblieben. Nach nur 6 Jahren stellte die Wetterhornbahn ihren Betrieb für immer ein. Bis zum Zweiten Weltkrieg habe sich der Fremdenverkehr nicht mehr erholt, sagt Historiker Kilian Elsasser. Erst die 50er Jahre brachten eine Trendwende.
Das war die Zeit des Wirtschaftsaufschwungs. Es konnten sich sehr viele mehr Leute Ferien leisten. Der Parkplatz vor der Luftseilbahn, das wurde das Symbol für die Erschließung der Alpen in der Nachkriegszeit.
Hauptsaison war neu der Winter. Skifahren als Massensport war erfunden. Hunderte Luftseilbahnen, Gondelbahnen und Bügellifte wurden nun gebaut. Die Entwicklung sei fast schrankenlos gewesen, sagte St. Galler Wirtschaftsprofessor und Tourismusspezialist Thomas Bieger.
Man hat ein Konzessionsgesuch eingereicht, das wurde dann bewilligt. Und dann ging man quasi mit dem VW Käfer auf Europa-Tournee und hat Aktionäre gesucht. Das war dann damals so das vorherrschende Modell.
Seilbahnmasten, wohin man schaut, auf den Gipfeln Bergstationen wie Trutzburgen. Die Schweizer Alpen erhielten ein neues Antlitz. Immer wieder hätten sich Natur- und Heimatschützer dagegen gewehrt, sagt Verkehrshistoriker Kilian Elsasser. Der Schweizer Heimatschutz zum Beispiel setzte sich bereits 1906 gegen Pläne ein für einen Lift aufs Matterhorn.
Das war die erste Kampagne, mit dem sich dieser Heimatschutz populär machte, also dass man da diese heiligen Alpen nicht verschandeln soll und nicht entheiligen soll, indem man sie mit technischen Mitteln erschließt.
Weder Natur- noch Heimatschützer konnten aber die rasante Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg verhindern. Erst Ende der 70er Jahre, als der Bund die Tourismuspolitik neu ausrichtete, wurde der Landschaftsschutz wichtiger. Neue Hänge und Berge dürfen seither nur noch ausnahmsweise erschlossen werden. Seit den 80er Jahren sind viele kleine Bergbahnen und Skigebiete unter Druck, weil das Geld für Modernisierungen fehlt und weil in tiefen Lagen immer häufiger der Schnee ausbleibt. Wirtschaftsprofessor Thomas Bieger, der auch Verwaltungsratspräsident ist der Jungfraubahnen, bedient sich der Managersprache und rät heute den Bergbahnen:
Entweder geht Big durch Fusion, geht Nisch durch, je nachdem, Rückbau, Spezialisierung auf einzelne besondere Produkte, oder geht Loss, das heisst Untergang dieses Skigebietes.
Wer sich für Get Big entscheidet, der tritt in einen globalen Konkurrenzkampf gegen Gebiete auch in Übersee. Noch fahren in der Schweiz 1800 Seilbahnen die Berge hinauf. Nicht alle dürften überleben.
Dominik Meyer konsultierte unser Schwesterblatt, das Echo von Grindelwald, im Beitrag zur Geschichte der Bergbahnen. Das war das Echo von Radio DRS. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Rolf Heringer, Mikrofon war Kaspar Selig.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.